Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des OnPSX On Air Podcasts. Heute liefern wir, wie versprochen, den zweiten Teil des Game of the Generation Podcasts ab. Heute geht es also nicht mehr um unsere eigenen Top 5, sondern um die Top 10, die in den letzten 2 Wochen, also 2 Wochen, ja, ich glaube schon, von der Community gewählt wurden. Und ja, da wir heute einiges zu besprechen haben, wollen wir auch direkt loslegen. Mein Name ist Cracking, wie immer. An meiner Seite ist Kazuma und heute ganz neu mit dabei ist auch
Ja, moin.
Kratzo. Genau. Und ich denke, dann können wir einfach direkt starten. Auf Platz 10 ist lustigerweise gar nichts, da wir zweimal auf dem letzten Platz quasi dieselbe Punktzahl haben, haben wir statt einem Platz 10 haben wir zweimal den Platz 9. Und auf Platz 9 befinden sich eben FIFA 13 und Mortal Kombat. Ja, was haltet ihr davon?
Ja, ich weiß nicht, soll ich was kurz? Also, wie gesagt, zu Mortal Kombat kann ich leider gar nichts sagen, weil Beat 'n' Ups mir ganz und gar nicht liegen. Zu FIFA 13 ist zu sagen, dass es ja stetiger Fortschritt der FIFA-Serie an sich ja ist oder gewesen ist. Mit dem 14er haben sie es ja fortgeführt, dass die Qualität, soweit ich es beurteilen konnte, eben beibehalten wurde. Und FIFA 13 ist halt so ein, für mich persönlich, so ein typisches. Man trifft sich innerhalb der Woche oder auch mal gerne am Wochenende mit Kumpels, Kiste Bier und dann wird halt bis zum Erbrechen gezockt und hat seinen Spaß damit. Also mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, ich war eigentlich auch eher so ein PSler oder PESler, wie man es auch immer aussprechen möchte, aber da das die Current Gen ja so ziemlich, ja, die Entwickler haben es ziemlich versaut mit der Serie, bin ich irgendwann doch zu FIFA gewechselt und FIFA 13 hat mir tatsächlich von den FIFA-Teilen, die auf der Current Gen erschienen sind, mit am meisten Spaß gemacht. Das kann ich so, kann ich definitiv so sagen, ja.
Ja, da kann ich eigentlich schon zustimmen, wobei es bei mir dann eher so eine Art Hassliebe war. Also es gab Sachen, da bin ich jedes Mal ausgerastet vor dem Spiel und andererseits wieder so Momente, so wie du eben sagtest, man trifft sich mit Freunden, holt eine Kiste Bier und dann wird einfach gezockt und das macht irgendwie Spaß, weil
Ja.
es funktioniert einfach ohne groß nachzudenken. Dann spielst du allein, das Spiel hängt sich auf, stürzt ab, irgendwelche Bugs, die das ganze Spiel kaputt machen, dann triffst du online auf diese Pace. Ja, wie soll ich sagen, jetzt möchte ich nicht das H-Wort nutzen. Und du regst dich einfach nur tierisch auf, weil EA es einfach nicht geschafft hat oder EA verspricht jedes Jahr aufs Neue, die Sachen immer auszubessern und so weiter und so fort und es passiert nichts. Aber FIFA 13 unterm Strich ist ein ziemlich gutes Spiel und FIFA 14 wäre meiner Meinung nach noch ein Ticken besser. Aber gut, ist dann denke ich auch irgendwie dem ganzen Termin geschuldet, dass FIFA
Ja.
14 nur kurz vor der Abstimmung erschienen ist und ja. Im Grunde nehmen die sich ja alle nicht viel. Oder Kasuma?
Ja, also ich muss bei FIFA 14 oder 13 jetzt sagen, ja, klar, die Alternative ist aber auch nicht da, ne? Muss ich dazu sagen. Also ich spiele ja selber FIFA und war vorher PESler, wie Kratzo. Und ja, da ist die Alternative aber nicht mehr vorhanden. Also PES liefert ja nicht mehr das ab, was sie eigentlich abliefern könnten. Nämlich halt Fußball, also realistische Fußballsimulation. Und da keine Alternative mehr vorhanden ist, beziehungsweise die Konkurrenz halt praktisch nicht vorhanden ist, es gibt ja sonst kein anderes Fußballspiel neben PES und FIFA, ist man ja quasi als Fußballfan gezwungen, sich FIFA zu kaufen oder man geht halt leer aus.
Ja.
Und ich sehe das aber eher kritisch bei FIFA, weil für mich hat sich da kaum was gesteigert. Ich spiele ja aktuell den 14er. Klar, es gibt mehr Animation und weniger geskriptet, dies, das, bla. Also der typische, ja, Gedöns halt, der sich eh jedes Jahr bessert. Aber das sind halt so Sachen, die erwarte ich sowieso, dass sie sich bessern. Aber im Grunde genommen sind da immer noch Fehler im Spiel vorhanden, die einfach. Ja, ich habe gerade noch eben vor 5 Minuten ein Online-Spiel gespielt bei FIFA. Dann habe ich wieder gemerkt, die Spieler, die ich steuere, ich habe niemals zur richtigen Zeit so die Kontrolle über die Spieler einfach, weil das Spiel hält dich quasi zurück, weißt du? Also, da ist so, keine Ahnung, da ist so eine künstliche Kraft oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Da ist irgendwas Künstliches in dem Spiel, wo du immer merkst, okay, ich führe jetzt 3-0, ja, nur so ein Beispiel, 3-0 bis zur 80. Minute und auf einmal. Siehst du so ein Leistungsgefälle? Also die Spieler sind von mir so schlapp auf einmal, dass der Gegner in 10 Minuten 4 Tore macht und das Spiel dann gedreht hat und gewinnt. Und sorry, Butter bei der Fische, das ist total unrealistisch, weil wenn ich 80 Minuten lang, ganz kurz, Craig, wenn ich 80 Minuten lang führe und den Gegner nicht dominiere, sondern echt schon vernichtet habe, kann ich nicht in den letzten 10 Minuten verlieren. Sorry, das ist unrealistisch.
Ja, das ist ja dieses berühmt-berüchtigte FIFA-Momentum. Ja. Wenn ich mit meinem Bruder zocke auf der Couch, ja, dann führt das schon mal zu dem einen oder anderen Ausraster, wenn man einfach in der 90. Minute einfach, das ist das typische FIFA-Spiel, wenn du irgendwie so ab der 85. Minute siehst du die Gegner einfach, die schießen einfach nur noch los von der Mittellinie. Ja, und meistens sind das dann entweder mega gefährliche Bälle oder die gehen sogar rein. Das sind total unrealistische Situationen, die dann passieren. Torhüter unterlaufen den Ball plötzlich, damit der noch ins Ball kullert oder nach einer Ecke, die Verteidiger stehen total falsch oder gehen nicht zum Kopfball oder so. Einfach wirklich dieses FIFA-Momentum, um dieses Spiel im Spann zu halten. Das ist passiert immer am Anfang, am Ende einer Halbzeit und halt nach Toren, so um diesen Kick quasi zu geben. Aber im Grunde frustet es einfach nur unfassbar. Ich hatte jetzt auch letztens erst wieder bei FIFA 14, was jetzt aber, wie wir schon sagten, mehr oder weniger dasselbe in Grün ist, ein Spiel, da bin ich erst, lege ich 2-0 zu hinten zurück. Und dann innerhalb der letzten 10 Minuten wird das Ganze zu einem 4 zu 4. Ja, das passiert doch nirgends. Also. Und weiß nicht, also das ist manchmal ganz cool, wenn man zumindest auf dieser Seite, also wenn man jetzt nicht gerade am Gewinn war, aber wenn man am Gewinn war, dann, ja, dann möchte man das Spiel mitsamt Konsole aus dem Fenster werfen und dann irgendwie noch das EA-Hauptquartier abfackeln. Also, nee. Nee. Aber natürlich, wie schon sagtest, neben FIFA gibt es im Grunde nur PES und PES ist nicht mehr PES. Also.
Nee, leider nicht. Es ist halt auch das Krasse einfach gewesen, wie PES sich einfach auch überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Also die sind ja nicht mehr auf der Stelle getreten. Die haben ja, ich weiß nicht, was die fabriziert haben, aber das ist einfach nur schlechter geworden. Und FIFA hat einfach gut, ja, geschaut, was PES in der Vergangenheit gut gemacht hat und dahingegen halt kopiert. Anders kann man es ja nicht sagen. Also gerade was die Ballphysik auch angeht. Also die haben da halt gut zugeschaut, was die halt damals gemacht haben und haben es da ganz gut in FIFA implementiert.
Ja, auf jeden Fall.
Und die FIFA-Momente, die ihr beschrieben habt, die kenne ich halt auch, ne? Also meistens war ich der dann schlechter war, weil die Kumpels von mir, die FIFA zocken, das sind halt diese typischen Fußballer, die holen sich eine Konsole und zocken eigentlich nur FIFA da drauf. Und wenn ich da hinkomme, dann sehe ich immer also sowas von alt aus. Ich freue mich dann natürlich einen Ast, weil ich unglaublich schlecht bin, aber dann trotzdem irgendwie mal einen Sieg daraus hole und die würden mich am liebsten gleich im Wohnzimmer aufhängen.
Ja, genau. Tja, FIFA ist halt irgendwie FIFA. Es ist halt
Ja.
das perfekte Partyspiel, also so was ist Partyspiel, aber so mit Kumpels was zu zocken.
Ja.
Na gut, der andere Titel war ja Mortal Kombat, da muss ich sagen, bin ich auch nicht so der Experte drin. Ja, ich im Grunde weiß ich nur, dass es brutal ist. Weiß nicht, ist es überhaupt in Deutschland indiziert?
Ich weiß nicht. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es halt geschnitten ist, aber ich bin auch echt mega überfragt, kann ich nicht sagen.
Muss man eben gucken, sonst sind wir gar nicht drüber reden. Das hier, das ist toll, an einem wunderbaren Deutschland. Nö.
Also ich weiß zumindest, dass der Vita-Teil ist ja im Prinzip dasselbe. Den gab es hier in Deutschland nicht.
Okay.
Naja, also der ist hier nicht herausgekommen und dürfte eigentlich bei der Konsolenversion nicht anders sein, weil es eben halt brutal war oder brutal ist.
Ja, genau. Natürlich total unwertend. Ja. Scheint wirklich so zu sein. Gut, dann müssen wir wohl einfach sagen, es ist auf Platz 9, ist Mortal Kombat. Ein Spiel wie jedes andere.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau, herzlichen Glückwunsch zum 9. Platz.
Ja, ich sag noch ganz kurz was zu Mortal Kombat, weil ihr konntet jetzt gar nichts dazu sagen, würde ich
Aber
jetzt
wir
mal so
dürfen ja auch
sagen.
kaum.
Aber ja, was heißt dürfen? Also zocken tut's ja jeder. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt einen dran kriegen, wenn wir darüber sprechen.
Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher.
Also ich fand's ganz gut. Sagen wir
Gut.
da so viel dazu. Ich fand's ganz gut. War ja ein Reboot, von daher war nicht schlecht.
Okay, lassen wir das so stehen. ja, das nächste Spiel auf Platz 8 wäre Walking Dead. Ich denke, man meint damit dann den PSN-Titel und nicht den von Activision.
Ja, gehe ich ganz fest von aus.
Ja, also ich muss sagen, das hat mir auch mega gefallen. Also am Anfang war ich etwas skeptisch. Ich habe ja die Serie gekannt und fand die echt gut. Die Comics habe ich jetzt auch und gefallen mir ebenfalls, aber irgendwie mit Telltale Games macht die Spiele ja und die haben ja vorher Sam & Max gemacht und da fand ich die letzten paar Folgen, ja, die waren nicht schlecht, aber so der Oberhammer war das jetzt auch nicht. Deshalb habe ich Walking Dead erstmal so irgendwie links liegen gelassen. Und dann kam das irgendwann im Steam Sale für 2 € oder sowas, wo ich natürlich zuschlagen musste. Und ja, es war im Grunde fast das beste Spiel des letzten Jahres, ja, letzten Jahres. 2012 kam das ja raus. Ja, wirklich geniale Story. Ziemlich gutes Gameplay. Also, obwohl es so ein Adventure ist, fand ich es jetzt an keiner einzigen Stelle langweilig. Und ja, wie gesagt, diese Charakterinteraktion, den Einfluss, den man auf die Geschichte nehmen kann, der war schon echt nicht schlecht. Und ja, in meinen Augen hat das kaum ein anderes Spiel so hinbekommen. Da gibt es vielleicht noch einen anderen Titel, der aber bei uns auch noch auftauchen wird in der Liste. Und ja, also bis auf das etwas komische Ende, zumindest denkt man sich dann am Ende, okay, eigentlich waren meine ganzen Entscheidungen für die Katz. Aber an sich ein ganz tolles Spielerlebnis und als PSN-Titel einfach nur zu empfehlen. Ja.
Stille. Ja, also ich muss da leider passen. Also fast alle meine Kumpels haben das gespielt und ich bin auch absoluter Fan der Serie, auch der aktuellen Staffel, die ich ziemlich gut finde bis jetzt. Und die Comics sind auch super, aber ich bin einfach nicht zum Spielen gekommen. Das war diese Phase, die mich alle Jahre mal wieder einholt, wo ich absolut keine Lust habe, irgendwie zu zocken.
Nee, da
Und
musst du es aber
genau.
echt, das musst du aber echt nachholen, weil wenn du schon eh so ein Fan der Serie und der Bücher bist, dann
Ja.
will ich das Spiel keinesfalls enttäuschen.
Ja, also ich kann das Gleiche, was du gerade gesagt hast, haben auch meine Kumpels halt über das Spiel gesagt. Und ja, ich hoffe, ich werde es irgendwann nachholen können. Also versprechen möchte ich da gar nichts, weil das wird nicht, also der Haufen der nachzuholenden Spiele, der wird einfach auch nicht kleiner. Das ist das Problem.
Dann steht auch noch die PS4 vor der Tür.
Das kommt auch noch, ja.
Ja, und was hast du, Kasim? Hast du das gespielt?
Ich habe die, also ich kenne die Serie gar nicht, ne? Ich habe keine Folge geguckt, kenne die Comics nicht, absolut keinen Plan von dem Universum, habe aber die erste Episode gespielt und schlecht fand ich es nicht, hat schon Spaß gemacht, aber ich verstehe ganz ehrlich den Hype nicht um das Spiel oder
Echt nicht?
der Hype ja war. Ich meine, es ist wirklich nicht schlecht, ne? Aber keine Ahnung, also vielleicht liegt es auch daran, weil ich die Serie nicht kenne, dann wird es vielleicht anders aussehen, aber. Ja, so war es einfach nur ein Adventure für mich mit Zombies und ein bisschen Emotionen da reingepackt halt mit der kleinen Clementine, glaube ich, heißt sie ja,
Genau.
auf die man ja aufpassen muss. Und ich weiß jetzt nicht, wie es im späteren Spielverlauf ist bei den 5 Episoden, was da noch passiert, aber so die erste Episode, 2 Stunden, war nicht schlecht so, aber hat mich jetzt auch nicht dazu gebracht, das Spiel für die PlayStation zu kaufen, weil gab es Besseres, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt. Und ja, ein Journey zum Beispiel hat mich 2012 gepackt, ne? Also für mich war das ja Spiel des Jahres. Dagegen war Walking Dead für mich, ja, zockst du mal so im Vorbeigehen, weißt du? Dagegen war Journey für mich schon so ein Bam. Hat zwar auch vielleicht nur 2, 2,5 Stunden gedauert, aber vom Spielerlebnis her war Journey für mich schon absolut einmalig. Und Walking Dead ist, wie du gerade gesagt hast, das ist ja nur Sam & Max mäßig, also in das Spielprinzip von Sam & Max übernommen, ja, im Walking Dead Universum. Und ja, wie gesagt, ist nicht schlecht, aber das beste
Ja,
Spiel
aber
aller Zeiten ist es jetzt auch nicht.
nein, Quatsch, sonst wäre es ja auf Platz 1. Aber nee, es war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zu den Sam & Max-Titeln, weil du eben durch deine Entscheidung wirklich Einfluss auf die Geschichte genommen hast. Okay, am Ende hast du gesehen, die haben natürlich irgendwie ihre Geschichte erzählen wollen, aber während der Geschichte konntest du so deinen eigenen Weg mehr oder weniger bestimmen. Leute sind gestorben, teilweise wie in der Serie einfach nur wirklich ätzend und zum Kotzen, wenn da jemand gestorben ist. Manchmal warst du froh, wenn jemand gestorben ist, aber nee, diese Entscheidung und diese Dialoge mit den Charakteren, die waren echt genial. Und vor allem Clementine, hast du ja schon erwähnt. Das war, glaube ich, das erste Mal im Spiel, wo es so eine Art Sidekick gab, den man beschützen musste, wie auch immer, der nicht nervig war. Also es gibt ja viel zu oft so Beispiele, wo du irgendjemanden beschützen musst und der geht ja einfach nur auf die Eier, weil der bleibt irgendwo hängen, der macht das und der macht jenes und nee, Clementine nicht. Und ich möchte jetzt nicht spoilern, aber in der Serie gibt es auch so ein Kind, das nervt. Krasser wird wahrscheinlich wissen, wen ich meine.
Ja.
Genau. Und Clementine ist halt das genaue Gegenteil davon. Man fühlt quasi mit dieser Person mit, man kann nachvollziehen, warum sie so handelt, und sie handelt halt nicht dumm. Und ist in gewissen Situationen sogar eine Hilfe, und man baut echt eine Beziehung zu ihr auf.
Aber den Hauptcharakter im Spiel jetzt gibt es in der Serie nicht, oder
Nein,
doch?
nein, nee, nee, das ist komplett von der Serie abgekoppelt. Selbst die Serie basiert ja eher lose auf den Comics. Also
Ja.
von daher kann man, Walking Dead ist eher so ein Universum und nicht eine Geschichte. Man kann quasi in die, also im Grunde sind das drei völlig verschiedene Geschichten. Wobei ich glaube, das Spiel basiert eher auf dem Comic die Serie.
Ja, würde ich auch so sehen. Und Clementine, ohne halt die ersten Episoden gespielt zu haben, aber den neueren Trailer oder den neuesten Trailer zu der zweiten Episode, da scheint die auch eine ganz wichtige Rolle zu spielen.
Ja, ihr kennt das Spiel ja nicht, und deshalb
Nee.
möchte ich jetzt auch nicht das Ende spoilern, aber ja, sie wird nicht unwichtig. Zumindest bleiben nicht viele Alternativen.
Ja.
So, gut, aber wenn ihr nichts zu sagen könnt, dann können wir auch weitermachen. Auf Platz 7 haben wir Gran Turismo 5. Ja, da lasse ich euch mal den Vortritt. Wer möchte anfangen, bevor ich dann meinen Senf dazu abgebe?
Kazuma darf ganz gerne.
Ah, okay,
Gut.
ja, dann fange ich an. Ich habe ja Kazuma, sag ich schon. Ich habe ja GT5 damals vorbestellt, natürlich, wie bei jedem Gran Turismo. Habe es mir dann direkt auch geholt, weil ich glaube, das war zu der Zeit 5 Jahre, gab es ja kein Gran Turismo-Spiel mehr, jetzt abgesehen von den Prolog-Spielen. Die zählen ja nicht wirklich dazu, also für mich persönlich. Und ja, voller Vorfreude natürlich eingelegt. Erstmal, ich glaube, das war ja schon mal der Schrecken. 50 Minuten installiert das Spiel. Da dachte ich mal, oh, ey, wo sind wir hier? Was ist los? Ey, Spiel ausgepackt, so, weißt du, vom GameStop abgeholt, eingelegt und dann erstmal 50 Minuten warten. Und dachte ich mir, oh, ey, was geht denn hier ab? Ja, gut, hat er 50 Minuten installiert. Da gab es ja noch kein Patch, Gott sei Dank, weil wenn man jetzt GT5 installieren muss, ne, das ist, glaube ich, brauchst du einen halben Tag, bis du die ganzen Updates und Patches und alles installiert hast. Es ist schrecklich. Auf jeden Fall, ja, ich fand es richtig geil erstmal am Anfang, weil du warst halt völlig geflasht von der Grafik. Die Premium-Autos sehen ja heute noch richtig geil aus. Und von den Standard-Autos brauche ich jetzt gar nicht groß reden, weil sonst würde ich echt nur rumragen. Also, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wie einige im Forum, auch wenn ich sie jetzt angreife, bis zum Tod verteidigen diese Standardautos, weil ich bin absolut gegen diese Zweiklassengesellschaft, gerade in so einem ja, Premium-Rennspiel, weil Gran Turismo ist immer Referenz, wenn es erscheint. Und da darf es meiner Meinung nach keine Zweiklassengesellschaft geben. Und man hat es ja auch zum Beispiel in Gran Turismo 3 so gemacht, dass also Gran Turismo 1 hat ja irgendwie 100 Autos oder weniger als 100 Autos. So, dann war klar, der zweite Teil hat 400, 500 Autos gehabt, war natürlich krass. Und dann kam der dritte Teil ja raus, ich glaube zum Launch, ne, der PS2 oder ein
Hat
Jahr
er auch noch ein
später.
paar Spiele, ein paar Autos.
Richtig, der hatte dann auf einmal 100, boah, lass mich nicht lügen, 120, 130 Autos. Das hat aber keine Sau gestört, weil die Autos sahen allesamt geil aus. So, weißt du, also da war der Umfang zwar weniger, aber die waren alle auf demselben Level.
Ja,
Und
und
das
da
hätte ich
kam.
mir hier auch gewünscht, also bei GT5. Ich wäre absolut zufrieden gewesen mit 400, 500 Autos. Ich brauche keine 1000 Autos, wo 200 davon, weiß ich nicht, ein Nissan Skyline ist, in verschiedenen Baujahr. Ja, brauche ich nicht, so, weißt
Ja, ist richtig.
du? Ja, also das sind so Sachen, die sind absolut überflüssig. Die sind vielleicht für so einen Japano-Fetischisten, Autofetischisten, also weißt du, ist vielleicht bestimmt voll geil, aber für mich, nee, weil da macht's Forza, muss man dazu sagen, besser. Die haben vielleicht nur 400, 500 Autos, ja. Aber da sind alle auf demselben Level, alle haben ein Cockpit. Das ist alles auf einem Level halt einfach. Und da sehe ich nicht irgendwie eine Zweiklassengesellschaft. Und jetzt, ne, mit GT6 soll sich das zwar, ja, wie soll ich sagen, also da gibt es immer noch wohl Standardautos, aber die sind wohl mächtig aufpoliert. Und da gibt es nicht mehr im Spiel die Standardbezeichnung oder überhaupt die Bezeichnung Premium und Standard, sondern alle sind auf einem Level. Obwohl es da
Ja.
immer noch Qualitätsunterschiede gibt. Und das kann es nicht sein im Nachfolger, weil inzwischen müssen die PlayStation 3 wirklich sehr gut kennen und technisch müsste das möglich sein. Und wenn sie es selber nicht schaffen, das Thema hatten wir ja schon mal, Outsource, weißt du, also wie bei Forza, wenn ich selber nicht schaffe, dann hole ich mir ein Entwicklerteam mit 200, 300 Leuten und dann sollen die an den Autos werkeln. Ganz einfach, also das muss gehen. Und wenn man gerade eine Riesenfirma wie Sony im Hintergrund hat, so, dann müssen die da irgendwas reißen. Also Ich weiß nicht, bei Gran Turismo sehe ich das halt ein bisschen anders. Da ist immer die Erwartung extrem hoch und die Ansprüche natürlich auch, weil es eben so ein Referenztitel ist. Und ja, hat für mich so einen besonderen Status. Und den hat GT5 für mich leider zum ersten Mal in der Reihe, muss ich sagen, nicht erfüllt, weil man war schon enttäuscht. Gab es einige wenige Strecken, wo man eigentlich erwartet hat, hey, die müssten hier rein und die waren nicht da. Und ja, ich meine, ist kein schlechtes Spiel. Ich habe es auch Stunden gesuchtet, aber im Endeffekt bleibt es einfach nur nicht so, also ist nicht mehr der Status quo so unter den Rennspielen, leider.
Ja, möchtest du noch was sagen, Kratzo?
Puh, also Kazuma hat halt schon viel gesagt. Vieles ist auch richtig. Ich kann mich da zum größten Teil eigentlich nur anschließen. Also für mich war es auch ein Day-One-Kauf damals. Und ich kann mich Gott sei Dank gar nicht mehr an die riesengroße Installation erinnern. Das habe ich Gott sei Dank verdrängt. Danke nochmal dafür. Jetzt weiß ich es wieder. Nee, aber ich habe es halt auch. Also ich habe es viel gespielt, aber. Also, aber nicht so lange wie andere GT-Teile, das muss ich auch sagen. Also irgendwie hat es für mich relativ schnell einen Reiz verloren, aber ich kann jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht irgendwie so einen handfesten Grund nennen. Irgendwie war es dann so vorbei. Der Hype ist ziemlich schnell verflogen und seitdem liegt es oder steht es vielmehr da in meinem Regal und ist lange nicht mehr in meiner Playsee gewesen.
Ja, mir geht's ähnlich. Also, wie gesagt, am Anfang, ich habe es auch direkt am ersten Tag geholt, sogar aus England damals noch. Diese Special Edition mit Postkarten, diesem Apex-Buch und allem möglichen Krimskrams. Ja, also am Anfang hat es mir noch Spaß gemacht, aber irgendwann kam so die Ernüchterung. Wie Kasumas schon sagte, Standardautos, was für mich einfach ein No-Go war. Nee, geht gar nicht. Dann, die Streckenauswahl war okay, aber warum gibt es dann nur auf manchen Strecken Tag und Nacht? Warum gibt es nur auf manchen Strecken Regen? Das hat für
Ja.
mich das Ganze schon wieder irgendwie so dezimiert. Das war immer quasi in jedem Bereich war das so eine Zweiklassengesellschaft. Autos, Strecken, Features. Dann konntest du bei manchen Autos konntest du Felgen wechseln, bei manchen nicht. Das mit den Farben, man musste die Farben ja quasi irgendwie gewinnen. Und wie war das? Musste man die gewinnen oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Das war
Also
auch so total.
ich glaube, regulär kaufen ging nicht. Man musste die irgendwie gewinnen oder irgendwie sowas. Ganz komisches System auf jeden
Das war
Fall.
auf jeden Fall so ein Bullshit-System. Warum kann man nicht Farben kaufen, ganz ehrlich? Warum muss ich rot, um drei Autos rot zu lackieren, warum muss ich dreimal die Farbe rot irgendwo gewinnen? Also, sorry.
Genau.
Und nee, also dann hat man sich auf so Kleinigkeiten, oder zumindest jetzt konzentriert man sich auf so Kleinigkeiten wie den Sternenhimmel in GT6, damit der absolut realistisch dargestellt wird. Ja, hallo? Hakt's bei den Leuten oder so? Wenn ich sowas höre, dann möchte ich echt mal, dass dem Kazunori mal jemand so eine Ohrfeige verpasst. Soll sich mal wieder darauf besinnen, worum es in Gran Turismo ankommt. Eine gute Fahrphysik, die in Gran Turismo 5 zwar verbessert wurde, aber teilweise noch verbesserungswürdig ist. Das kommt ja jetzt quasi erst alles. Das Schadensmodell war auch irgendwie ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Obwohl man das ja vorher noch so großspurig angekündigt hat. Das war das Schlimmste
Ja.
noch. Also, wenn er jetzt gesagt hat, okay, wir haben Schadensmodell, dann ist das okay. Aber nicht, wenn er sagt, boah, wir haben so ein unglaublich realistisches Schadensmodell, dass alle anderen quasi daneben beim Lassen, ja, dann weiß nicht, dann kommt sowas. Dann, nee, das passt einfach nicht mehr. Und für mich das Schlimmste, das hast du ja so nebenbei erwähnt, die Autoauswahl. Also Skylines und Mazdas, schön und gut, aber mir reicht ein GTR. Ich brauche nicht den GTR von 2005, von 2006, der mit der Klimaanlage ist und von 2006, nachdem irgendwie eine Special Edition noch rauskam und sonst was, die alle gleich aussehen. Und die fahren sich auch im Grunde fast alle gleich. Da hätte es einer auch getan. Und stattdessen müssen wir, oder zumindest wir Europäer, auf zahlreiche deutsche, europäische Fahrzeuge verzichten, amerikanische zum Teil, nur weil damit der seine 27 Skylines und 30 MX-5 oder so einbauen kann.
Und dabei bauen die Deutschen die besten Autos der Welt. Das, nur um das klarzustellen, weil da.
Ja. Nee, aber ich
Also.
meine, das, was wir quasi kritisieren, zeigt ja auch, welchen Stand oder was der Entwickler oder der Mann, der hinter der ganzen Serie steckt, so wahrscheinlich auch von sich halt hält. Und das
Ja.
ziemlich viel. Und als Kazuma gerade meinte, so von wegen Outsourcing, da irgendwie 200, 300 Mann extern arbeiten zu lassen, an ja, die Fahrzeuge modellieren und etc., das kann ich mir im Leben nicht vorstellen, dass er das irgendwie aus der Hand gibt. Und vielleicht wird es der Serie ganz gut tun. Wie gesagt, ich bin jetzt kein GT-Crack und ich will jetzt auch niemandem da irgendwie im Forum an die Karre pissen quasi, aber vielleicht sollten die auch mal, so wie Sony es jetzt mit der PS4 scheinbar getan hat, nochmal ihr ganzes Konzept nochmal von Grund auf nochmal, so von der Substanz vielleicht nochmal von unten heran noch an die Sache rangehen.
Ja, auf jeden Fall. Im Grunde ist Kazunobu Yamauchi auch ein totaler Autofan und ja, so ein Autonarr im Grunde.
Ja, er hat ja
Der
auch
hat
bei
ja auch zig,
Sony. Ja, sag ruhig.
der hat ja auch zigtausend Fahrzeuge. Man merkt es ihm ja wirklich an, dass er Autos bis aufs letzte Detail liebt und sich da auch wirklich auskennt. Aber dann denkt man sich bei dem Spiel ja irgendwie, hat er so den Bezug zu dem verloren, worum es eigentlich geht. Und dann denkt man sich, ja, dann macht doch das Outsourcing. So, die anderen können genauso modellieren wie ihr. Es kommt ja im Grunde auch so Sachen wie Physik und solche Dinge an, die ja selber noch bestimmen würden. Und ja, das habe ich auf der Gamescom gemerkt, als er über die Vision GT damals in so einer privaten Vorstellung gesprochen hat. Das war total enthusiastisch und so weiter. Aber ja, ich weiß nicht. Das gehört für mich dann natürlich auch zu Gran Turismo dazu, aber bevor man mit solchen Dingen beginnt, sollte man vielleicht erstmal die Grundlage schaffen, dass man quasi sich über solche Dinge Gedanken machen kann.
Ja.
Das ist aber, wie Kratzo schon gesagt hat, der hat so diesen Gott-Status bei Sony. Ich meine, die Erfolge sprechen ja für sich, ne? Wird ja millionenfach verkauft, jeder Gran Turismo-Titel. Und da kann man, glaube ich, kaum irgendwie da was gegen sagen. Also man kann schon was dagegen sagen, aber ne, warum soll man was ändern, wenn sich die Reihe 5, 6, 7, 8 Millionen Mal verkauft? Dann ist ja alles okay. So, weißt du? Also wenn ich rein auf die, nüchtern betrachtet, jetzt rein auf die Verkaufszahlen gehe, dann stimmt ja alles. Also dann ist man ja schon fast erfolgreicher als Forza. Ich glaube, Forza kommt nicht mal annähernd an die Zahlen ran. Und obwohl es in einigen Teilen auf jeden Fall besser ist, das Spiel, aber ja, in Zukunft wird es einfach noch deutlich schwieriger für Gran Turismo, diesen Referenzstatus, den sie ja jetzt mit 5 meiner Meinung nach verloren haben. Mit 6 kriegen sie den vielleicht rein, aber wenn sie da versuchen, schon wieder die Sterne da richtig zu positionieren, ja, das interessiert doch keine Sau, ganz ehrlich. Wen juckt das? Ich gucke doch nicht nach oben hin, sondern auf die Straße. Und wo ich hinfahre, will entweder links, rechts, geradeaus, wie auch immer. Ja, also da sollte man sich wirklich darauf besinnen, auf das Wichtige und nicht hier irgendwelche Sternchen oder weiß der Geier noch irgendwelche Features, die sowieso keinen interessieren. Aber da haut ja keiner auf den Tisch. Also von dem her denke ich nicht, dass sich da groß was ändern wird.
Ja, also ich finde zumindest, es ist eine positive Richtung seitens Sony, dass sie quasi die Evolution Studios ja, mit Drive Club beauftragt haben oder je nachdem, wie auf wen zugegangen ist. Aber das hat natürlich einen etwas arkadigeren Anschlag jetzt als ein GT, aber es ist halt auch auf jeden Fall ein eigenes Produkt, was sie da an den Mann bringen wollen, was sich scheinbar oder was auf jeden Fall von Tag zu Tag besser aussieht und Fortschritte macht. Also ich bin schade, dass es halt nicht zum Release kommt für die PS4. Wird seine Gründe haben, welche auch immer, aber wenn man das halt so verfolgt, auch gerade im Forum, die Leute, die posten da ja regelmäßig neue GIFs oder neue Videos, wie auch immer, und man sieht auf jeden Fall den Fortschritt, den das Spiel macht, und abwarten, was es kann. Also ich bin gespannt, und wenn es vielleicht so ein bisschen an dem Thron, also jetzt nur in Anführungsstrichen natürlich, von GT kratzen kann und dass die über sich wieder selbst Gedanken machen müssen, ist es vielleicht auch gut, wer weiß.
Ja, ist, denke ich, ein gutes Schlusswort zu Gran Turismo 5. Ja, dann machen wir weiter. Auf Platz 6 haben wir Call of Duty Modern Warfare. Ja, Call of Duty, ne? Ich muss sagen, Call of Duty Modern Warfare war das erste und vorletzte Spiel, was ich gespielt habe von der Serie. Aber nee, eigentlich hatte ich das Modern Warfare noch echt gut in Erinnerung. Also ich habe es damals auf dem PC gespielt, nicht auf der PS3. Und die Kampagne, die hat mir damals echt Spaß gemacht, aber das ist jetzt auch wieder, weiß nicht, 10 Jahre her oder so ungefähr. So knapp. Nein, nicht, wahrscheinlich ein bisschen weniger, oder?
Also Spiele 2007 erschienen.
Ach, echt, so spät erst? Na
Ja.
gut, die PS3 gab es ja auch. Na gut, aber ja, also mir hat Spaß gemacht. Es gab halt irgendwie doch ein paar überraschende Momente, so mit der Atombombe und so weiter und so fort. Auch der Multiplayer-Modus war noch echt gut. Und ich hatte meinen Spaß daran. Und damals hätte ich noch nie gedacht, dass ich Call of Duty mittlerweile so verabscheue, fast schon. Aber damals hat echt noch alles gepasst. Die Präsentation, die Stimmung. Ja, die Präsentation. Nee. Egal. Auf jeden Fall war es quasi so ein rundes Produkt, was in dem Fall quasi der beste Shooter auf dem Markt war damals. Und von daher kann ich schon nachvollziehen, warum Leute jetzt das Spiel auf die 6 platzieren. Also mir hat es auch Spaß gemacht. Und das, obwohl ich eigentlich gar kein Shooter-Fan bin. Also die Shooter, die ich gespielt habe, kann ich an einer Hand abzählen.
Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht. Das erste Call of Duty der Modern Warfare-Reihe, das hat halt auch ordentlich geknallt. Also, das kann man so nicht anders sagen. Es sah bombastisch aus für die damaligen Verhältnisse und es hat den Multiplayer an sich revolutioniert. Ja, großartig gibt es da nicht mehr zu sagen. Die Sniper-Mission, ich glaube, die werde ich mich mein
Ja.
Lebtag noch erinnern. Die war total intensiv und atmosphärisch. Das war schon ziemlich abgefahren. Sowas habe ich vorher noch nie gespielt. Und wie gesagt, der Multiplayer, das ging da halt, also da ging es dann halt auch mit den Kiddies los, aber das ging halt sau ab einfach. Das war fordernd und hat einfach Bock gemacht. Ja.
Das stimmt schon. Ich glaube, die hatten auch den Vorteil, dass sie quasi nach diesen ganzen Zweiter Weltkriegs-Shootern erschienen ist.
Ja.
Davor gab es ja nur hier Medal of Honor und Call of Duty 3, wo es alles immer nur ja, die bösen, bösen Deutschen, ne? Hauptsache Normandie und Sturm auf weiß ich nicht was. Da ging es ja im Grunde nur darum, jetzt dann mit Modern Warfare dieses komplett andere Setting, eine komplett andere Geschichte. Ich glaube, es hat dem Spiel auch viele ja, positive Punkte verliehen bei Spielern, weil es halt eben wirklich noch unverbrauchtes Setting war. Heutzutage, ja, naja, ist heute dieses moderne Setting quasi das Weltkriegssetting der, weiß nicht, der PS2-Generation so ungefähr. Und nee, aber wie du sagtest, die Sniper-Mission war extrem gut und auch die Mission in Tschernobyl, die fand ich
Ja,
auch cool.
stimmt. Ja,
Auch
die
mit
war
dem
auch gut.
Riesenrad und so weiter, das waren einfach so Szenerien, woran man sich auch heute noch erinnert. Das gibt es relativ selten, aber das hat Call of Duty Modern Warfare echt gut hinbekommen. Kasumba?
Ja, da stimme ich euch soweit zu, aber ich muss auch dazu sagen, ich denke mal, das seht ihr auch ähnlich. Also heute verglichen vor 6, 7 Jahren, als jetzt noch nicht der Anfang der Reihe war, ne? Call of Duty 4 war ja nicht der Anfang, aber da fing ja dann der große Erfolg so an und da muss ich aber sagen, damals war ja auch das Image von Call of Duty nicht so schlecht wie heute. Das muss man ja auch ganz klar und deutlich sagen. Und deswegen erinnern sich auch viele Leute, die damals das noch gesuchtet haben, so wie ich zum Beispiel, an bestimmte Missionen in der Kampagne. Die war halt einfach geil inszeniert, da waren geile Levels, die Synchronsprecher waren top, die Charaktere waren, da hat einfach alles gestimmt. Und das war halt nicht mehr so dieser typische Einheitsbrei. Mittlerweile ist es halt Einheitsbrei geworden, weil Activision jedes Jahr halt einen Teil nach dem anderen raushaut. Und die unterscheiden sich ja auch kaum, muss man dazu sagen. Also das eine toppt das andere nicht, so weißt du. Also der ist immer auf demselben Level. Und aktuell spiele ich ja Ghost zum Beispiel. Ja, muss ich sagen, die Kampagne haut mich echt nicht mehr um. Das sind so alles Sachen, ja, die habe ich schon mal gesehen. Dann Call of Duty 4 und so weiter und deren Vorgänger. Und insofern, das ist so eine Reihe, ja, die wurde einfach zu Tode ausgeschlachtet. Ich meine, die bringt immer noch Kohle Ende, muss man dazu sagen. Also Kohle ohne Ende bringt sie immer noch. Und die Spieler zocken es ja gerne, den Multiplayer zumindest, aber so kampagnentechnisch, ey, ist es immer noch dasselbe wie vor vielen Jahren. Was uns halt damals weggeflasht hat, weil es neu war, jetzt ist es aber halt einheitsfrei und insofern, ja, Call of Duty 4 ist geil, aber ja, was Activision draus macht, ist halt einfach schade, weil ich würde so einen Zwei-Jahres-Rhythmus eher bevorzugen, weil dann sind auch technisch einfach mehr Möglichkeiten drin, um die Reihe auch voranzubringen, anstatt immer jedes Jahr ein neues Spiel rauszubringen auf derselben Engine. Ich glaube, das ist ja sogar irgendwie die uralte Engine noch von Teil 2 oder so oder Teil 3. Und
Ja, das ist ja, erzähl ruhig.
In der Engine, also ich will jetzt nicht irgendwie Unwissenheit verbreiten oder sonst was, aber ich meine, bei Call of Duty war es auch so, dass in der Engine irgendwie noch Teile der Quake 3 Engine stecken oder irgendwie sonst was. Also man sieht auch optisch einfach, das ist sowas von altbacken mittlerweile. Da muss einfach wirklich, naja, 16 Frames hin oder her, da muss eine neue Engine her, definitiv. Also auch optisch ist es nicht mehr schön.
War das nicht sogar die Quake 2 Engine?
Nee, ich meine schon 3.
Es war auf jeden Fall irgendeine saualte Engine, die von denen quasi komplett über den Haufen geworfen wurde und immer wieder weiterentwickelt wurde. Aber wie du schon sagtest, also wir sehen ja heute jetzt den, hier, wer ist das, Ghost?
Ghost, genau.
Genau, ich habe das ja heute sogar für die PS4 bekommen. Aber ich meine, selbst auf der PS4, das Ding sieht nicht großartig besser aus. Also,
Nö.
ja, klar, ein paar schönere Texturen und so weiter, aber verglichen mit Killzone Shadowfall oder hier Battlefield sieht das schon ziemlich, ja, also irgendwie so mittelmäßig aus, würde ich sagen.
Und vor allem Call of Duty können sie sich das leisten, weißt du? Allein durch die finanziellen Möglichkeiten, die sie ja haben, könnte man wirklich nochmal eine neue Engine aus dem Boden stampfen. Aber ja, warum was Neues entwickeln, wenn sich der alte Schrott in Anführungsstrichen nach wie vor verkauft? Und
Ja.
insofern wird sich da auch, glaube ich, nichts tun. Vielleicht mit der nächsten Generation, mal schauen.
Das sieht man ja immer wieder schon im Forum. Also, neues Call of Duty kommt raus, jeder kauft es sich und die ersten 2, 3 Wochen wird so abartig geraged im Forum. Also, was da an Kommentaren kommt, das ist echt lustig teilweise mitzulesen, wenn die sich dann über hier Infinity Ward oder Treyarch oder wie die alle heißen, aufregen. Da geht es so zur Sache, da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Und dann irgendwann beruhigt man sich, so nach einem halben Jahr, wenn das halbwegs irgendwie läuft. Und dann schlagen die Leute wieder zu. Also irgendwie, irgendwas muss das Spiel ja haben, damit die Leute immer wieder zuschlagen, sonst wird man es ja nicht kaufen.
Ja.
Höchstwahrscheinlich.
Ich weiß es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Auch was ich vor ein paar Wochen ist übertrieben, aber weiß nicht, vor 2, 3 Wochen gelesen habe, ist auch die Geschichte, dass in Call of Duty Ghosts doch sogar aus dem Teil davor, glaube ich,
Weiß
irgendwie
schon.
die 13 oder 14 Sekunden komplett so, quasi so eine Szene nochmal, ich komme mal nie aufs Wort, aber
Recycelt hat so.
recycelt haben, wo ich dachte so, Alter, was ist da los? Ich meine, also. Ja gut, es geht ja, es ist halt so ein Singleplayer-Ding. Die meisten spielen ja eh wegen dem Multiplayer.
Aber das
Aber
kommt.
du, ich glaube auch nicht, dass, also anscheinend haben die auch nicht den Ansporn, sich in irgendeiner Form jetzt grafisch da irgendwie ne, noch einmal wieder rauszuhauen, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber die Kuh gibt halt noch ordentlich Milch und ist halt einfach so in der, also Call of Duty ist halt total in der Popwelt angekommen und verkauft sich halt wie, weiß ich nicht, wie Scheiße.
Ja, nee, Call of Duty ist halt Call of Duty und Modern Warfare war zumindest noch eines der besseren, wenn nicht das beste Call of Duty, weswegen die Platzierung durchaus gerechtfertigt ist, oder?
Ja, also es ist, ich finde es okay, also Platz 6 finde ich okay. Ich bin froh, dass es
Ja.
nicht weiter oben gelandet ist.
Kann man auch so sehen, genau. Gut. So, kommen wir zu Platz 5. Auch da haben wir wieder nichts, weil wir zwei Spiele auf Platz 4 haben. Auf Platz 4 haben sich bei uns dann Heavy Rain und Burnout Paradise eingenistet. Ja, vielleicht erst mit Burnout Paradise. Also Burnout Paradise, das habe ich so unfassbar gefeiert, weil Burnout 3 war für mich im Grunde das Spiel der PS2, also was heißt, das Spiel der PS2, aber eines der besten Spiele. Das habe ich. Ach Gott, da habe ich viel zu viele Nachmittage damals verbracht. Wahrscheinlich sind meine Schulnoten deutlich schlechter gewesen in der Zeit. Und dann kam halt Teil 4, war immer noch extrem gut. Und ja, Burnout Paradise sollte alles besser machen. Und ja, im Grunde kann man auch nicht meckern. Also, es war Open World, wo ich erst skeptisch war, aber am Ende fand ich es echt genial, weil vor allem, wenn man mit anderen Leuten dann eben online zusammengezockt hat in dieser riesigen Welt und einfach nur Scheiße gebaut hat, nur mit Autos einfach hin und her fahren. Das hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Das gibt's gar nicht. Und dann eigentlich das Allerbeste an dem Spiel, der Support von Criterion. Also ich glaube, das hat man bislang noch nie gesehen und wird man wahrscheinlich auch so schnell nie wieder sehen. Die haben das ja noch Jahre nach dem Release unterstützt mit kostenlosen Updates, wo dann neue Fahrzeuge kamen, neue Spielmodi. Da gab es Motorräder, glaube ich. Ich weiß nicht, wurde über Flugzeuge nachgedacht oder kamen Flugzeuge? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, da wurde nachgedacht. Und dann noch dieser Party-Modus und ja, also das Spiel, zumindest von den Entwicklern, wurde so gut unterstützt. Allein dafür verdient es schon die Platzierung, in meinen Augen. Also. Und an sich war es halt Burnout in der Open World Szenerie. Und ja, also da kann man echt nicht meckern. Das ist wahrscheinlich der beste Teil der Serie. Bei Takedown, also Burnout 3, auch schon nicht schlecht war.
Also den einzigen Punkt, den ich halt, oder was schade ist, was sie damals nicht bei Paradise mit eingebaut haben, ist da tatsächlich bei Burnout Takedown gab es auch diese, wo man auf die Kreuzung
Ach so,
zugefahren
ja.
ist und dann was. Also das hätte ich super gern gehabt, weil das einfach so viel Bock gemacht hat damals. Aber sonst kann ich mich einfach nur anschließen, was du gerade gesagt hast. Also was man ja auch schon 100 Mal gesagt hat, was auch zu 100-fach im Forum zu lesen ist, am großartigsten ist wohl und bleibt auch der Support von Criterion. Was die später noch aus dem Spiel gemacht haben, ist, ja, das hat kein Entwickler in der Current Gen irgendwie ansatzweise auch nur gebracht.
Ja, was soll ich groß dazu sagen? Also ich kann euch zustimmen, ich habe es auch hart gesuchtet damals, aber auch muss ich dazu sagen, weil es keine Alternativen gab, gab es ja nur Burnout Paradise. Und aber es war ja nicht schlecht. Also der Support war richtig, richtig fett, muss ich sagen. Also der war echt vorbildlich. Und da können sich einige Entwickler heutzutage eine Scheibe von abschneiden. Das Spiel sah zur damaligen Zeit richtig gut aus, finde ich. Lief auch richtig gut. Ist mir auch damals, glaube ich, noch nie gefreest oder so was. Heute freest ja irgendwie jede zweite Spiel. Muss ich mal die Konsole wieder den Stecker ziehen oder sonst was. Also auch bugfrei gewesen relativ. Und ja, der Multiplayer war richtig geil. Aber da einige Challenges fand ich schon echt hart. Wisst ihr noch die Challenge, wo da gab es so dieses Stadion, dieses Baseballstadion. Und da musste man mit 16 Mann, glaube ich, waren es auch, musste man da rein. Und da war ja oft der Fall so. Ich habe ja da Platin geholt und die letzte Challenge hat mir noch gefehlt zu Platin. Und da war so ein Krampf, das hat Monate gedauert, bis ich diese eine Challenge hatte, weil wir waren 16 Leute und 15 Leute sind im Stadion, einer fehlt noch. So, der eine, der war am anderen Ende der Stadt. Ne, super, wir schreien den über Headset an, über Kamera, dies, das, Junge, beweg deinen Arsch. Wir wollen die Challenge hier fertig kriegen, weil ich glaube, alle 15 haben sich auch irgendwie an dem Tag verabredet, die Platin halt zu bekommen, weil irgendwie jedem Spieler diese Challenge gefehlt hat. Ja, und was war dann? In der Verzweiflung, ey, sind, glaube ich, zwei, drei Leute da von uns dann losgefahren und haben den, also mit unseren Autos natürlich, mussten wir den dann ins Stadion schubsen. Also wir sind immer dagegen gefahren, gegen das Auto. Weil der Typ war wohl offensichtlich AFK. So. Und dann haben wir den so lange mit unseren Autos dagegen geschubst, aber auch nicht so heftig, weil, ne, Totalschaden und dann landet der irgendwo anders. So, und dann, das hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Also wir schubsen den, wir schubsen den, wir schubsen den. Ja, und dann haben wir den da irgendwie ins Stadion reingekriegt und ich glaube, eine Minute danach kam er online und ist direkt disconnected. Boah, wir waren echt fast am Kotzen, hätten wir die Challenge nicht
Alter.
gekriegt, so, weißt du. Und ja, insofern Burnout war für damalige Zeit richtig geil. Ich hätte mir ein Burnout Paradise 2 gewünscht, aber ist ja leider nichts geworden, weil EA da aus Criterion halt so eine NFS ja, Zuchtmaschine draus gemacht hat. Die sollen ja nur noch NFS machen. Haben sie gut hingekriegt soweit, bis auf Most Wanted, aber letztendlich hätte ich doch lieber von dem Burnout gesehen. Und hoffe insofern, dass die in der nächsten Generation vielleicht mal einen Burnout wieder raushauen. Und dann auch wieder hoffentlich ein Paradise, weil so auf Takedown oder sowas habe ich keinen Bock mehr. War zwar geil, aber Open World gefällt mir da doch besser.
Ja, es hat mich auch gewundert, dass die quasi zu NFS-Sklaven wurden. Die machen ja, oder haben eine Zeit lang die ganzen NFS-Spiele gemacht und das hat man schon irgendwie angemerkt, also den Spielen angemerkt, dass das nicht unbedingt deren Wunschspiel war. Also die waren alle gut, aber auch nicht überragend, zumindest für Criterion-Verhältnisse. Und ich verstehe auch nicht, warum EA da nicht sagt, okay, Leute, dann macht mal wieder einen Burnout, wenn ihr da Bock drauf habt oder so. Weil schlecht verkauft hat es sich nicht, oder?
Nee, denke ich nicht. Weiß nicht, aber ich glaube, die Zugkraft von NFS ist einfach höher als Burnout, weil ich glaube, NFS, seit wann gibt's das, ey? Seit 1994, 96 oder so,
Ja, so
keine Ahnung.
ungefähr.
Und ja, Need for Speed zieht halt einfach mehr vom Markennamen als ein Burnout, weil Burnout, ja, kennen natürlich auch einige, aber Need for Speed ist halt Need for Speed, ne? Und da kommt halt nochmal jedes Jahr ein Teil raus. Und ja. Also von daher, deswegen lasse ich auch hier diesen Rivals-Teil wahrscheinlich aus, weil irgendwann ist auch gut, das ist immer wieder dasselbe und das muss ich nicht jedes Jahr haben. Also daher auch kein Interesse.
Genau, nee, aber ich glaube, Burnout können wir langsam abschreiben, weil Criterion hat doch letztens erst irgendwie bei Twitter oder so gepostet, dass die komplett umstrukturiert wurden. Wenn ich mich nicht alles irre, bestehen die jetzt nur noch aus 16 Mann. Die dürfen irgendwelche Ideen ausarbeiten und so weiter, aber die sind einfach nur noch ja, so ein Miniteam. Also ein komplettes Spiel kriegen die nie wieder auf die Reihe, zumindest nicht ohne Hilfe. Also ich bin da schon so ein bisschen skeptisch, was da jetzt aus denen wird. Also würde mich nicht wundern, wenn die irgendwann komplett verschwinden und sich dann als neues Entwicklerstudio irgendwo neu gründen und dann vielleicht wieder zu alter Stärke zurückfinden, weil unter EA sehe ich schwarz irgendwie. Aber gut, das muss dann EA wissen. Kommen wir zu Heavy Rain. Ja, Heavy Rain. Letztens haben wir ja ein bisschen über Beyond Two Souls gesprochen und Heavy Rain ist ja mehr oder weniger, ja, so der spirituelle Vorgänger, wie auch immer man das bezeichnen mag. Also war halt das erste Spiel von Quantic Dream auf der PS3 und begonnen hat das Ganze ja mit dieser genialen Tech-Demo damals auf der E3 2005, 2006 oder so, wo dieses Casting-Video veröffentlicht wurde. Das hat damals zum Beispiel die damalige Zeit ja ungeahnte Animationen gezeigt. Also dieser Charakter, diese Frau hat halt wirklich Emotionen gezeigt und die sahen ziemlich realistisch aus und hat damals alle weggeblasen. Und ja, das Ganze mündete dann eben in Heavy Rain. Und ich muss sagen, für mich ist Heavy Rain das deutlich bessere Spiel, wenn man jetzt Heavy Rain und Beyond Two Souls nebeneinander stellt, weil eben die Geschichte vielleicht nicht unbedingt viel packender war, aber zumindest die Einflussmöglichkeiten von einem selbst waren deutlich größer und haben mir auch persönlich besser gefallen. Also bei Beyond Two Souls habe ich mir immer so gefühlt, als ob ich quasi an der Hand geführt werde. Und bei Heavy Rain, da hast du echt gemerkt, okay, du bist jetzt auf dich allein gestellt und wie reagierst du? Okay, du machst das. Ja, tut mir leid, das hat halt zur Folge, dass du gerade irgendwie den unter den verlierst und so weiter und so fort. Und ich persönlich habe halt immer wirklich versucht, das Bestmögliche rauszuholen oder so, wie ich quasi selber reagiert hätte. Und bei Beyond Two Souls hat das Ganze komplett gefehlt. Und deshalb ist Heavy Rain für mich echt ein ganz besonderes Spielerlebnis gewesen, auch wenn es vielleicht mehr Film als Spiel war, aber trotzdem, so ein Spiel auf der PS4 würde ich auch sofort wieder nehmen.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt was dazu
Ja,
sagen möchte. Ihr habt ja letzten Mal, beim letzten Podcast auch, glaube ich, schon über Heavy Rain eigentlich ziemlich ausgiebig geredet, wenn ich mich nicht täusche. Zumindest kommt mir gerade bekannt vor, was du gerade gesagt hast.
kann sein.
Also für mich war es auch, ich habe es gleich am ersten Tag gekauft, beziehungsweise liefern lassen. Und absolut großartiges Spielerlebnis, auch wenn es, ja, es ist ja Hassliebe, also wer mit Quicktime-Events nichts am Hut hat oder für den es mehr Film ist und damit nichts anfangen kann, der lässt es halt liegen. Aber also ich war echt überrascht, wie sehr mich das Spiel damals gepackt hat, aufgrund einfach der Tatsache, dass ich nicht wollte, dass ein Charakter stirbt. Und die Quicktime-Events waren also das gerade aus dem Grund so intensiv für mich. Ich muss immer wieder an die eine Szene denken. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Reporterin, Schrägstrich Journalistin hieß, die dann da unten bei dem Typen da in dem Keller war und der an die Tür gegangen ist. Und dann hat man die verschiedenen ja, Bildschirme quasi gesehen, was da halt abging. Und ich habe da unten nur ich habe mein PS3-Pad da zerfetzt, damit die Alte da von dem Tisch runterkommt und den Typen da irgendwie zur Sau macht. Das war unglaublich. Und auch allein die Wandlung, die der Vater da hingelegt hat und so. Also, ja, großartiges Spiel. Großartiges Spiel. Beyond Two Souls habe ich leider noch nicht gespielt. Es liegt halt auch noch auf dem Haufen, der noch nachzuholen ist, aber Heavy Rain gehört absolut zu meinen Highlights in der Ära der PS3. Ja.
Ja, ich will dazu gar nicht groß viel sagen, weil Craig weiß ja, wir haben da letztens auch schon darüber gesprochen gehabt. Ja, bleibt eins der besten Spiele für mich für die PS3, ist ein Must-Have. Also wer es nicht gesehen hat, der muss es unbedingt nachholen. Vor allem für PS3-Besitzer, die es noch nicht haben. Ja, ist eins der besten Spiele und ja, Bombe halt, ne, um es kurz zu machen. Also ich kann sonst dazu echt nichts sagen. Ist einfach nur geil.
Gut, belassen wir
Ja.
es dabei. Wir haben ja auch schon im letzten Podcast darüber ein bisschen gesprochen, von daher passt das, denke ich. Und dann können wir auch zu unserer Top 3 kommen. Ja, und auf Platz 3 war für mich überraschenderweise God of War 3 gelandet.
Weshalb überraschenderweise, wenn ich
Weiß
fragen
nicht,
darf?
ich habe gedacht, das wäre jetzt in der Allgemeinheit nicht so gut angekommen oder
Ach
zumindest
so, okay.
nicht so. Zum Beispiel Call of Duty hätte ich weitaus höher eingeschätzt in solche Sachen eben. Aber nee, hat mich ehrlich gesagt gefreut, weil God of War 3 war für mich auch der beste Teil der Serie. Also spielerisch, geschichtlich, weiß ich nicht. Aber zumindest hatte es für mich die besten Momente aller God of War-Spiele. Also da kann ich mich an so viele Sachen erinnern, die für mich im Gedächtnis geblieben sind. Ja, alleine die Anfangsszene, also die gehört für mich zu den epischen Spielemomenten aller Zeiten. Also wenn man dagegen Poseidon kämpft und allein diese Grafik und dann wie dieser Kampf aufgemacht wurde, also das ist unfassbar und das ist quasi zu Beginn des Spiels, also das hätte man locker auch als Endkampf nehmen können, weil leider muss man auch sagen, ich fand persönlich die Qualität dieses ersten Kampfes hat man im ganzen Spiel nicht wieder erreichen können. Das war echt unfassbar beeindruckend, gegen Poseidon zu kämpfen und dann, also alleine wie er dann quasi ausgeschaltet wird, das war ja auch also komplett unerwartet für mich. Also könnt ihr euch noch an
Ja.
die Szene erinnern?
Ja, klar, absolut.
Poseidon liegt da quasi auf diesem Stein oder vor dem Stein, ist schon mehr oder weniger fertig und auf einmal kommt Kratos auf ihn zu. Und man muss ja die Analogsticks reindrücken und im selben Moment drückt Kratos ihm quasi die Lichter aus, also die Augen. Und das war unfassbar brutal natürlich, aber auch, ja, weiß nicht, irgendwie auch geil. Und vor allem, wenn man diesen Kampf vorher gesehen hat, wie Poseidon da mächtig aufbauscht und so weiter und so fort. Also ganz, ganz großes Kino, zumindest der Anfang. Und der Rest des Spiels war auch echt sehr gut, aber halt tendenziell eher etwas schwächer als der Anfang. Aber trotzdem unterm Strich für mich absolut genial. Vor allem, es gab ja deutlich mehr Gegner. Also Gegnerarten und auch Gegner auf einem Bildschirm. Das wurde ja vorher auch ganz groß beworben, dass man jetzt statt irgendwie nur zwei, drei Gegner ja einfach mal 20 oder so auf einem Haufen hat, die Kratos angreifen und dann alleine, wie man diesen Titan da besteigt und ja, also das hatte so epische Momente, das muss man unbedingt gespielt haben. Also wenn er PS3 hat und das nicht gespielt hat und schon volljährig ist, der kann sich das nicht entgehen lassen. Ja, also für jüngere Leute so. Sollte man das vielleicht nicht unbedingt empfehlen?
Nee, also nicht ganz so jung zumindest.
Ja, genau.
Nee. Ja, also God of War 3, das also, absolut, also wobei ich sagen muss, dass der letzte Teil, der Ascension, der hatte noch das bessere Kampfsystem. Also Ascension hat
Ja.
für mich persönlich tatsächlich das von der God of War Serie das ausgeklügelte Kampfsystem. Ist leider auch nicht ganz so gut gewesen aufgrund der Bosskämpfe, die nicht so episch waren. Waren gute Momente dabei, aber im Gesamten natürlich God of War 3, auch als es, also aufgrund der Tatsache, als es halt rausgekommen ist, das sah aus, mir ist da nicht nur einmal die Kinnlade runtergefallen, auch bei Kronos, wo man da erst auf dem Arm rumläuft und dann also ganz zum Schluss macht man den Typen ja so unglaublich krass fertig. Oder wie du schon sagtest, mit Poseidon ist, also ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, was so, also von Anfang an so auf die Fresse gehauen hat. Das ging so ab. Und dann
Ja.
dann ging das gleich bei Hades weiter, wo man da in die Hautfetzen vom Körper reißt. Und dann, wenn ich an Helios denke, Helios war auch so krass, wo
Genau.
der, also, wo man dem Typen halt den Kopf abreißt. Unglaublich. Und, oder wenn, ich muss auch an Hermes denken, wo der kleine Typ da die ganze Zeit vor dir wegrennt und dann hat Kratos den und ja, schnipp, schnapp, fahren die Beine ab.
Das ist schön
Ja.
gesagt.
Ja, oder ich meine, das sind, ey, da rattert gerade alles bei mir runter. Und Herkules war auch so geil. Also ich habe, also als ich Herkules, das Schöne war ja, man hat ihn ja richtig verdroschen. Ne? Also man hat den richtig was auf die Fresse gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ey, ich hatte da so viel Spaß dabei. Ich habe es halt auch drei oder viermal durchgespielt. Und auch der Bosskampf gegen Zeus, der, also ich fand den halt saugut, war schwer, war richtig schwer, gerade auf den natürlich höheren Schwierigkeitsgraden, aber das Spiel im Gesamten, da ging es halt einfach nur ab. Also das war ein klasse Einstand auf der PS3 auf jeden Fall für die Serie.
Ja, ich habe es ja auch durchgespielt. Also endlich mal ein Spiel, was wir alle kennen. Gut, bei Heavy Rain waren es jetzt auch so, aber God of War ist ja mehr so eine, Alter, da kriegst du ja als Spieler auch auf die Fresse, unter anderem nicht nur die Gegner. Und auch die Poseidon-Szene zum Beispiel. Da finde ich es auch geil, dass sie einen Quicktime nicht plump eingesetzt haben, sondern sinnvoll, weil in dem Moment, ja, wo Kratos den erstmal schlägt, ne, von links, von rechts, bla bla bla, dies, das und bla, dann liegt er auf dem Boden und dann packt er ja mit seinen Händen so den Kopf, ne, und dann will er ja die Daumen da reindrücken in die Augen. In dem Moment, obwohl das nicht angezeigt wurde, war mir klar, ey, ich will jetzt L3 und R3 reindrücken, weil das einfach so episch wäre, weißt du? Und das Spiel hat mir dann tatsächlich angezeigt, ey, drück L3, R3 rein. Also drück die und dann, ne, drück ich die rein so für dich. Und also die Szene hat mich völlig umgehauen. Da dachte ich, oh ey, was ist das für ein Videospielerlebnis? Völlig krank. Allein wie das anfängt, die ersten 10 Minuten, ich bitte dich, das ist total krank, abnormal. Also richtig fett. Und klar, ich stimme auch Quack zu, weil wer so einen epischen Einstieg macht, ne, der kann natürlich im Mittelteil des Spiels das Ganze nicht so hochhalten, aber war immer noch höher als jedes andere Spiel auf der PS3 zu der Zeit. Und der ja, Level sozusagen ging ja auch bei Zeus-Kampf wieder hoch und Herkules-Kampf war ja auch geil. Eigentlich waren alle Bosskämpfe richtig, richtig geil. Und die hatten alle was Eigenes und ja, auch allein die ganzen Gestalten, Gaia zum Beispiel ist da ja auch beim Poseidon-Kampf, glaube ich, war es ja, ne? Gaia, wo man ja drauf rum, ja nicht reitet, aber rumklettert teilweise. Und ja, alles so halt episch einfach. Also das Spiel wirklich verdient das Wort episch, weil man schmeißt ja mit dem Wort episch immer bei jedem zweiten Spiel rum. Aber das verdienen die Spiele gar nicht, die meisten. Aber bei God of War trifft es wirklich zu. Also das ist wirklich epic. Und Ascension kann ich nicht viel zu sagen. Er hat wohl das bessere Kampfsystem, aber ich habe nur die Demo gespielt und da war jetzt nicht klar, ehrlich gesagt, dass es irgendwie ein besseres Kampfsystem hat. Aber ich fand das Kampfsystem auch so ganz in Ordnung bei God of War 3. War halt das bewährte Kampfsystem aus 1 und 2, ein bisschen verbessert, bisschen schneller gemacht hier und da. Aber ansonsten war es ja im Grunde genommen dasselbe. Aber mich hat es halt eher optisch einfach dermaßen umgehauen. Ich habe es ja vor kurzem nochmal eingelegt. Und das finde ich ja immer so geil bei der God of War Serie, war ja bei 1 und 2 auch so. Bei 3 ist ja so, wenn man ein Spiel startet, ist man ja im Hauptmenü und dann sieht man ja Kratos halt auf der rechten Seite, wie immer. Und da ist es ja so bei Kratos oder bei God of War im Allgemeinen, das ist ja direkt schon in-game. Also das Gesicht ist ja direkt schon in-game, weil wenn man auf ein neues Spiel geht, steigt er sofort ohne Ladezeiten ins Spiel rein. Und da kannst du ja wirklich die Hautporen einzeln zählen, immer noch. Also das ist für ein Spiel von 2010, muss man dazu sagen, ist das ein technisches Meisterwerk, absolut, weil bis heute gibt es wirklich kein Spiel, vor allem im Hack-and-Slay-Bereich, also auch kein Bayonetta und Metal Gear Rising und wie sie alle heißen. Die können ruhig von mir aus mit 60 Frames laufen, aber die kommen nicht an diese epochale Optik ran sozusagen, an diese epische Grafik und die macht ja auch zum Teil God of War halt auch aus. Ne, sonst würden wir das alle nicht so feiern, wie wir es halt feiern.
Ja, auf jeden Fall, das gehört halt eben zu dieser Präsentation zu, die einfach over the top ist, von vorne bis hinten durchgestylt und da passt einfach alles. Die Szenerie, die Kämpfe, die Gegner, Kratos, die Kombos, ja, da passt einfach alles. Und ich persönlich hoffe wirklich, dass sie jetzt noch auf der PS4 auch mal ein God of War 4 machen und dann quasi zu alter Stärke wiederfinden, nach dem etwas schwächeren Ascension, damit man halt wirklich die Power der PS4 demonstrieren kann und dann dabei eben noch diese Epicness von God of War 3 wieder erlangt. Das wäre ein Traum. Also da hoffe ich wirklich, dass Santa Monica nochmal die Chance bekommt. Und da gehe ich ehrlich gesagt auch von aus, weil dafür läuft die Serie einfach zu gut für Sony.
Ja, also ich weiß, ich werde mir auf jeden Fall vorne Windel anziehen, wenn ich das Spiel einlege. Es ist ja geiles Ding gewesen.
Ja, wer weiß, was sie dann mit dem Touchpad für Quicktime-Events wieder machen, welchen Gott man dann umbringen darf.
Ja, wobei
Nehmen
bei
wir
den
mal weg.
Quicktime-Events mache ich mir keine Sorgen. Die waren echt gut eingesetzt bei God of War 3.
Ja, nee, das war jetzt gar nicht negativ gemeint. Das war einfach nur so, was die vielleicht damit machen könnten. Aber gut, also God of War 3, absolute Kaufempfehlung. Gut, Platz 2, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja. Möchte vielleicht jemand von euch wieder anfangen? Kazuma,
Ja,
ich
ich fange
glaube.
an, weil ich hab's gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hab's gespielt. Und ja, das war auch wieder so ein besonderer Tag, als ich mir das geholt habe. Habe ich auch direkt die Steelbook Edition gekauft. Die war ja, glaube ich, irgendwie Mediamarkt exklusiv oder so. Leider verstehe ich auch nicht, warum die immer so marktexklusiv ist bei einigen Händlern. Wie dem auch sei, war auf jeden Fall ein geiles Steelbook, ein geiles Spiel. Aber muss ich dazu sagen, am Anfang war es ja dann leider unspielbar erstmal, weil es hier irgendwie geruckelt hat ohne Ende. Spielstand wurde ja immer größer mit der Zeit. Und ja, da musste man, glaube ich, echt eine Woche oder zwei auf den Patch warten. Dann war es einigermaßen spielbar. Hat aber auch dann nicht so lange gedauert, bis es wieder unspielbar war. Also ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber da war nicht, zumindest nicht vernünftig entwickelt, wenn ich sehe, wie andere technisch anspruchsvolle Spiele auf der PS3 ohne Probleme liefen. Da war Skyrim eher ein Armutszeugnis für die Entwickler. Aber mal davon ab. Ich gehe jetzt auf die technischen Probleme nicht ein, weil das wird den ganzen Podcast überdauern und da haben wir, glaube ich, keine Lust zu. Spielerisch war es super, also hat es mir echt gut gefallen, weil die Grafik war richtig, richtig geil. War jetzt auch mehr realistisch angehaucht als noch Oblivion. Das hatte ja diesen, ja nicht Zeichentrick, aber diesen Comic-Look, will ich jetzt mal sagen. War ja so farbenfroh und so weiter. Und hier war alles so halt, ja, so im Wintersetting überwiegend und realistische Optik. normales Kampfsystem, jetzt nicht wirklich anspruchsvoll, aber man konnte sich da dahingehend ja zum Jäger skillen oder weiß nicht, zum Magier oder sonst wo. Also man konnte ja immer jederzeit frei entscheiden im Spiel, will ich jetzt Magier sein, will ich jetzt Krieger sein und dies, das, bla. Also gab es ja viele Möglichkeiten, aber Kampfsystem war irgendwie immer dasselbe. Also egal für welche Klasse man sich in Anführungsstrichen jetzt entschieden hat, war es immer dasselbe. Insofern hätte ich mir da ein bisschen mehr abwechslungsreiches Gameplay gewünscht, aber gut, war jetzt nicht so. Auf jeden Fall, ja, Synchronsprecher waren, fand ich echt gut. Also Vertonung war richtig gut. Der Soundtrack ist super, mit 4 CDs oder so, ist auch nicht schlecht. Von Jeremy Soule, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der hat sogar, glaube ich, damals, lass mich nicht lügen, Secret of Evermore auf dem SNES sogar die Musik gemacht. Also der ist schon ewig dabei. Und ja, alles in allem, Story ist natürlich nicht so geil gewesen in so einem Spiel, aber ich glaube, keiner spielt das wegen der Story, sondern einfach nur, weil du die halt die Möglichkeiten hast. Du kannst dich ja den verschiedenen Gilden anschließen, die ganzen Quests durchmachen und ja, die ganzen Möglichkeiten halt, die in einem Elder Scrolls Spiel gehen, konnte man da ausleben, quasi.
Ja, ich habe gerade, wenn du erzählt hast, die ganze Zeit überlegt, warum das Spiel eigentlich auf Platz 2 ist. Also, was die Leute daran gut finden, weil ich persönlich würde das Spiel deutlich weiter unten einstufen. Und ja, viel Gutes kann ich dem Spiel eigentlich nicht abgewinnen, weil irgendwie, weiß ich nicht, aber es ist irgendwie so durchschnittlich für mich weggekommen. Also, ich habe mich damals auch darauf gefreut, war auch ein Day-One-Kauf, aber ich fand damals cool, okay, es gibt endlich wieder Drachen im Spiel. Also, ich bin irgendwie so ein kleiner Drachen-Fan und finde, das ist deutlich unterrepräsentiert in den Spielen heutzutage, also Drachen. Und fand es halt ganz cool, dass sie diese Idee mal wieder aufgreifen, aber weiß nicht, nach Oblivion haben die sich nicht wirklich weiterentwickelt, in meinen Augen. Also das Kampfsystem, wie du schon sagtest, ist halt so, ja, nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Also wenn man dann so Sachen sieht wie Demon's Souls, ja, warum nicht so ein Echtzeitkampfsystem einbauen? Das ist tausendmal geiler. Oder dann die Geschichte, die war okay, aber die Hauptquest war relativ kurz. Und die anderen Quests waren dann auch nicht quasi, ja, überragend. Also, natürlich waren die Gilden schon durchaus interessant und es gab ein paar verschiedene Aufgaben, aber alles in allem war es alles, ja, so, weiß nicht, die ganze Welt war so ein bisschen lieblos gestaltet. Also, mir hat da so ein bisschen die Details gefehlt. Also, natürlich gab es irgendwie hin und wieder mal eine Stadt und die sah auch wunderschön aus, aber abseits davon, ja, da gab es einen Fluss, eine weite Steppen, zwei, drei Bäumchen, das war es. Also, keine Ahnung, für so eine nordische Welt hätte ich mir viel mehr Wälder gewünscht, so ein bisschen mehr zu erkunden. Da fand ich damals schon Gothic 3 deutlich besser gemacht, von der Welt zumindest. Und ich persönlich kann diese hohe Einstufung nicht so ganz nachvollziehen, aber gut, scheinbar hat es den Leuten ja Spaß gemacht und wie du schon sagtest, es gibt halt extrem viel zu entdecken und hier und da und trotz Bugs haben sich Leute ja gezockt. Also es gibt ja Leute, die haben da über 200 Stunden investiert und so weiter und so fort. Ich persönlich kann damit aber leider eher weniger anfangen als andere. Ich glaube, Kratzo und du hast es, glaube ich, gar nicht gespielt, oder?
Nee, ich verirre mich und verliere mich in RPGs, deswegen kommt sowas leider nicht für mich in Frage. Auch wenn ich großer Drachenfan bin, aber nee.
Nee, da war er ja deutlich besser, also was Drachen angeht.
Ich meine, ich stimme dir ja soweit zu, weil ich verstehe auch nicht, warum das so hoch platziert ist, weil kann ich echt nicht verstehen. In den Top 10 verstehe ich wohl noch, aber Platz 2 ist echt übertrieben für das Spiel. Ich meine, es ist alles andere als schlecht, ne, damit wir uns richtig verstehen. Es ist
Ja.
schon echt geil gemacht alles, ja. Aber Fallout 3 ist zum Beispiel auch geil und Fallout New Vegas und so weiter. Aber das sind alles so Spiele gewesen, die habe ich alle gespielt, ne, die sind ja mehr oder weniger vom selben Entwicklerstudio bzw. Publisher, aber die haben halt diese derben technischen Probleme gehabt, weißt du, und diese derben technischen Probleme habe ich immer noch im Kopf, die vergesse ich halt nicht so schnell und da kann ich absolut halt nicht verstehen, warum viele Spieler darüber hinwegsehen, obwohl klar, im Gegenzug haben sie 100, 200, 300 Stunden damit Spaß gehabt, aber ja, wie gesagt, vergessen kann ich solche Fehler nicht, weil hin und wieder sind ja solche Bugs in Ordnung, ne, wenn kein Spiel ist fehlerfrei, aber gerade die Elder Scrolls-Spiele oder halt auch Fallout-Spiele von Bethesda, die, ja, die sind halt einfach nicht geil gewesen technisch. Deswegen hoffe ich zumindest, jetzt haben sie ja endlich das, was sie sich jahrelang gewünscht haben, 8 GB RAM, also mehr RAM zumindest. Und ich will die nicht einmal heulen hören oder sehen oder sonst was in Interviews von wegen, ja, die PS4 hätte doch zu wenig RAM. Jetzt haben sie echt mehr als genug und ich will auch nicht irgendwie einen Freeze haben oder so in dem nächsten Elder Scrolls Teil oder sonst was. Also jetzt erwarte ich wirklich technisch ein ausgereiftes Produkt. Und Minimum das, was ich jetzt schon gekriegt habe bei Skyrim. Also da muss dann noch fetter werden und alles. Und ja, also da sind die Ansprüche dann natürlich gestiegen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die haben die Ansprüche selber hochgehalten die ganze Zeit. Dann leider quasi nicht gehalten. Und ja, jetzt müssen sie damit zusehen, wie sie den Karren wieder aus dem Dreck ziehen, mehr oder weniger. Also, ich sehe das so wie du. Jetzt haben die keine Ausreden mehr, definitiv nicht mehr. Und im Grunde hatten die es ja vorher auch nicht, weil auf dem PC lief es genauso scheiße, wenn man so will. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber die ganzen Bugs und so weiter, die sind ja trotzdem drin gewesen.
Aber auf dem PC muss man auch fairerweise dazu sagen, da kann sich der User ja selber helfen, ne, indem er Community-Patches nutzt. Aber da
Ja,
bist du
wobei das ist
als.
ja traurig, das ist traurig.
Ja, natürlich ist das traurig, aber ich meine, du hast gerade auch ein Beispiel genannt, Gothic 3. Gothic 3 war ja in der Urfassung nicht spielbar. Da
Ja,
ging ja
gut.
erst durch die Community-Patches war es ja spielbar. Und das sind so Sachen, weißt du, verstehe ich einfach nicht, wie ein Hersteller, egal welchen Zeitdruck der hat. Ja, wie er so ein unfertiges Spiel dann auf den Markt bringen kann, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und Consoleros sind da ja halt, sind die Hände ja gebunden, die können ja nicht auf Community-Patches zugreifen. Geht ja einfach nicht. Die müssen ja auf den Hersteller warten, bis der aber tut.
Ja,
Und
du.
insofern, ne, was soll der Spieler dann machen? Der kann ja nichts machen als warten. Höchstens vielleicht auch auf Twitter oder Facebook die Leute dazu spammen, aber ja, das ist ja auch keine Garantie, dass du dann halt einen Patch kriegst, ne? Also.
Ja, sehen wir leider eh nicht. Also für uns scheinbar eher unverständlich, wieso Elder Scrolls 5 so hoch gelandet ist. Aber ich habe da vielleicht eine Begründung, weil mit großem Abstand auf Platz 1 ist ja The Last of Us gelandet, was irgendwie fast 50% der Stimmen bekommen hat, weil natürlich dann nicht mehr so viel übrig bleibt für die anderen. Und wenn man sich so die Stimmen ansieht, ist ja alles so extrem beieinander. Da sind ja teilweise nur ein, zwei Stimmen dazwischen, die dann entscheiden, ob das Spiel irgendwie Dritter oder Siebter wird, so ungefähr. Und ja, aber The Last of Us, also Kazuma und ich, wir haben schon langsam genug davon. Also nicht vom Spiel selbst, sondern vom darüber reden. Deshalb
Ja, klar.
übergebe ich einfach mal an Katsu.
Ja, ich habe dem eigentlich auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Also lang erwartetes Spiel gewesen. Ich habe mich tierisch drauf gefreut. Meine Erwartungen wurden definitiv erfüllt. War ein schönes, spannendes und auch intensives Spielerlebnis. Also was mir am meisten im Kopf eigentlich geblieben ist, ist so der eine Bosskampf gewesen, der, ich weiß leider nicht mehr, wie der Typ hieß. Also auf jeden Fall später halt, wo dann diese Gaststätte oder das Restaurant in Flammen aufgeht. Weil das war deshalb so spannend, weil also man hat den Typen erst gejagt und später hat er den Spieß quasi umgedreht. So, und das fand ich ziemlich cool. Also weil ich habe halt so in der Ecke gehockt und gewartet und gewartet. Und keiner kam. Und dann habe ich mich so vorangeschlichen. Auf einmal steht der Typ halt hinter mir und jagt mich. Und ich bin halt auch ein ziemlicher Schisser, muss ich dazu sagen. Das hat mich ziemlich verjagt. Und dann dachte ich so, Alter, was ist hier gerade los? Ne? Wieso? Ja, war ziemlich cool. Ich bin halt auch auf den DLC gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt, in welche Richtung das geht. Hätte ich auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mehr mit gerechnet. War auch krass, dass sie das auf dem PS4 Launch Event rausgehauen haben. Also fand ich irgendwie ein bisschen seltsam, weil es eben PS4 war und nicht PS3. Aber gut, die hatten natürlich auch einen anderen Grund, um da zu sein. Kann man das natürlich gleich mitnehmen. Ja, sonst will ich da auch nicht mehr viel zu sagen. Ich meine, das Spiel hat fast alle Stimmen abgesahnt, hat genug Preise gewonnen und es ist zu Recht. Wahrscheinlich auch dieses Jahr, ich hoffe es, also ich gönne es oder würde es Naughty Dog auch gönnen, wenn es halt Game of the Year wird oder wenn die irgendwie Studio des Jahres werden oder überhaupt irgendwelche Preise dafür noch am Ende des Jahres dafür abkassieren.
Die
Ja.
Preise werden sicherlich noch kommen. Also würde mich überraschen, wenn das ohne Preis am Ende ausgeht.
Ja, wer weiß, wie viel GTA 5 für sich einsacken kann.
Ach, GTA 5. Das ist eine andere Geschichte. Gut. Also wenn Kasim auch nichts mehr zu The Last of Us sagen will, wären wir, glaube ich, durch.
Jo. Also erstaunlich, dass kein Uncharted in der Liste ist.
Ja, ich glaube, das liegt einfach an The Last of Us. Also,
Klar.
das ist ja nicht unbedingt dasselbe, aber es ist halt irgendwie so die Weiterführung der Uncharted-Formel. Und naja, The Last of Us war schon einen Tacken besser, würde ich sagen. Und was sagst du?
War ja. War auf jeden Fall halt eine Fortsetzung
Ja.
von allem, das stimmt schon. Aber
Aber
trotzdem, ich hätte irgendwie schon gedacht, dass sich die Stimmen so irgendwie zumindest. Also, das ist halt gar nicht in den Top Ten, das ist halt krass. Ne? Ich habe wenigstens gedacht, dass nicht unbedingt die Hälfte so oder sich das teilt auf die beiden Spiele, aber ja, hat mich ein bisschen erstaunt.
ich hätte auch wenigstens echt mit einem Uncharted noch gerechnet, weil wäre tausendmal besser gewesen als eine Mortal Kombat oder FIFA 13,
Ja.
wenn ich jetzt gerade auf die Liste gucke, weil das sind so Spiele, weißt du, die, ja, kommen irgendwie jedes Jahr oder alle 2 Jahre, jetzt Mortal Kombat. FIFA kommt ja jedes Jahr. Sowas hat für mich echt ganz ehrlich nichts in der Top 10 zu suchen. Ein Uncharted zum Beispiel, da ist einfach was Besonderes, weißt du, so ein Unique-Titel sozusagen oder eine Reihe. Und vor allem Uncharted 2 hätte ich es schon echt gegönnt, dass wenigstens in den Top 10 war oder gewesen wäre so, weil das war damals technisch einfach absolut göttlich. Also 2009, glaube ich, erschien, ne? Um jetzt mal ein bisschen abseits noch vom Thema, das war ein Kracher war das. Ich glaube, im Herbst oder Winter kam es raus, ne? Und allein auch der Anfang da mit dem Zug und alles und so weiter, wo man da drin sitzt und dann mit dem Schnee und alles, ne? Die Fußabdrücke und so weiter, beziehungsweise Schuhabdrücke im Schnee, das war ja alles echt dermaßen geil gemacht. Und ja, schade eigentlich, dass Uncharted 2 nicht dabei ist.
Ja, vor allem, weil es halt auch es quasi ja auch ein Franchise geworden ist, was nur auf der PS3 entstanden ist. Wenn ich mir FIFA reinziehe, Mortal Kombat, geht Gran Turismo, Call of Duty, beziehungsweise ja, die anderen Call of Duty-Teile natürlich, Burnout, gut, Heavy Rain rausgenommen, wobei Fahrenheit ja auch bei PlayStation 2 war, God of War, dann die anderen Skyrim-Spiele, ja gut, und Last of Us ist jetzt bis jetzt nur ein Teil, aber das, wie gesagt, ist nur ein reines Spiel, was nur auf PS3 bis jetzt spielbar ist, und dass das da nicht in den Top 10 ist, ist schon irgendwie krass.
Ja, um mal die Community in Schutz zu nehmen, nicht, dass wir jetzt denken, dass die Community irgendwie unfähig ist, in Top 10 zu
Nein,
ranken.
Quatsch.
Nein, aber ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass unser Wählverfahren ein bisschen ungünstig war, vielleicht, indem wir gesagt haben, wir wählen erst die Top-Spiele der Genres und aus die Gewinner der einzelnen Kategorien kommen halt in die Top 10-Auswahl. Und wenn FIFA 13 für die User das beste Sportspiel war, naja, dann war es halt in dieser Top 10, ne? Hätte man vielleicht eher so allgemein eine Game of the Generation-Anfrage machen sollen, wo jeder irgendwie Spiele vorschlagen muss und irgendwie dann gibt es 3 Spiele und der erste kriegt 3 Punkte, dann 2 und dann 1 und dann könnte man das so auszählen. Vielleicht wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber auch mit deutlich mehr Arbeit für mich verbunden.
Ja, das stimmt
Ja, aber ihr habt schon recht, also Uncharted hätte es auf jeden Fall verdient. Ich denke auch noch ein paar andere Spiele hätten es
auch.
auch
Ja.
verdient. Also ich denke, mein Famous wäre für mich zumindest da drin.
Infamous.
Oder Infamous.
Ja, ganz kurz, da wurden wir doch letztens für gedisst, oder nicht, in den Kommentaren, dass
Ja.
irgendeiner, ich glaube du, Crack, ne, irgendwie Infamous nicht richtig ausgesprochen hast oder ähnliches. Also für
Aber heißt
mich,
das echt Infamous? Das ist
also
doch, das,
Infamous,
weil
ja.
das ist doch Famous, oder? Du bist Famous und dann
Ja,
Infamous.
die Schreibweise ist die gleiche, aber es heißt halt, es wird eben Infamous ausgesprochen. Frag mich nicht warum, aber es ist leider so.
Na gut, man lernt nie aus, ne? Infamous,
Also
gut.
bis gerade eben wusste ich das gar nicht, Infamous. Also ich sag's auch nach wie vor, ich sag Infamous. So heißt das für mich, so hieß es für mich schon immer und so wird's auch für mich heißen.
Okay.
Ich versteh die Leute nicht, warum die auf Infamous kommen. Ich meine, das hört sich total, ne, ohne einen angreifen zu wollen, hört sich das irgendwie bescheuert an, Infamous. Also,
Aber scheinbar, ne?
weiß ich nicht. Ich sag
Da gibt
immer
es auch noch irgendwie zwei
Infamous.
andere Begriffe. Launch oder so. Ja,
Launch,
genau.
genau, Launch-Datum oder Launch-Release, ja.
Ach,
Launch,
egal.
Launch, keine Ahnung. Und Naughty Dog.
Bis zum nächsten Mal belegen wir noch einen Englischkurs ab. Dann passt das. Nee,
Wobei,
gut.
beim Naughty Dog muss ich auch lachen, tatsächlich. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja. Lacht nur. Na gut. Ja, ich denke, dann können wir es auch beenden. Und ich denke auch, Kratzer hat sich mehr als gut gemacht. Hat doch wunderbar funktioniert.
Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Hat mir echt Spaß gemacht. Gerne wieder, gerne wieder.
Ja, wird bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen sein, oder Kasuma?
Nee, ganz sicher nicht. Also, ne, auch wenn der eine oder andere gerade zuhört, aus der Community, der darf halt ruhig gerne mitmachen. Also, ihr müsst nicht immer den Kratzo ertragen nächstes Mal.
Ja.
Nein, aber, also er kann gerne nächstes Mal weitermachen oder er macht eine Pause, ne, dann kommt ein anderer. Also, wir sind da offen sozusagen für Vorschläge. Und insofern, ja, einfach anfragen bei Crack, weil er ist ja der Moderator, der Gastgeber. Und, ja. Er packt euch dann in eine Art eine Liste und dann kann man das ja so quasi abarbeiten und dann kann auch jeder mal rankommen in dem Podcast.
Eben, da kann man ja mal schauen, dass man irgendwie so einen harten Kern hat und dann, weil kann ja mal sein, dass man irgendwie gerade mal keinen Bock hat auf ein Thema, aber dafür jemand anderes oder so, oder du hast mal keinen Bock oder, ne?
Ja, je nachdem halt, ne? Also da kann man ja gut austauschen. Ich glaube, da sind viele auch offen für, einmal mitzumachen, zumindest, oder mehrmals, je nachdem. Also ich glaube, da finden sich schon Leute.
Ja. Und je mehr Personen, desto mehr Gesprächsthemen und Diskussionen gibt es ja. Also ich denke, mit 3 Leuten fährt man schon ganz gut, vielleicht noch ein Vierter, aber mehr wird schwierig. Zumindest über unsere Aufnahmetechnik.
Ja, richtig. Wir sitzen ja nicht in einem Zimmer, ne? Dann wäre es viel einfacher.
Eben, aber so zu dritt geht das noch.
Ja.
Na gut, also danke erstmal fürs Mitmachen gerade so. Lief auf jeden Fall gut und nächstes Mal bist du vielleicht auch dabei, wahrscheinlich.
Jo.
Hoffentlich. Mal schauen, wie das zeitlich aussieht, sehen wir dann immer wieder.
Ja, genau.
Ja, und von mir aus war es das nun für heute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.